Also wenn wir heute das wirklich beherzigen, was da drinnen steht, dann werden wir ein Stück weiterkommen. Wir wollen nochmal das lesen. Wenn ich in Sprachen, vielleicht von 12,31 weg, strebt aber eifrig nach den vorzüglicheren Gnadengaben und ich will euch einen noch weit vortrefflicheren Weg zeigen. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, so dass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig und gütig, die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf, aber seien es Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seine Sprachen, sie werden aufhören, sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan. Als ich ein Unmündiger war, redete ich wie ein Unmündiger, dachte wie ein Unmündiger und urteilte wie ein Unmündiger. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich weg, was zum Unmündigsein gehört. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, die größte aber von diesen ist die Liebe. Dann 14, Vers 1, strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkungen, am meisten aber, dass ihr weissagt. Vor allem das eine, strebt nach der Liebe. Ja, liebe Geschwister, das ist eine beliebte Hochzeitspredigt von mir, 1. Korinther 13. Und so könnten wir glauben, ja, das ist was für die Eheleute, das ist was für die Jungen, dass sie mal lernen, wie sie miteinander umzugehen haben, dann jetzt bei dem neuen Lebensweg. Aber ich kann euch eines sagen, das ist was, wenn ich 1000 Jahre auf der Welt wäre als Christ, dann bräuchte ich dieses Kapitel noch ganz genauso. Das ist nämlich ein lebenslanger Lernprozess. Was Liebe wirklich ist und wie wir es umsetzen, das ist ganz was Entscheidendes. Ich habe ja sicher schon öfters die Gesinnung Jesu gepredigt oder angestreift. Wir haben den Kurs gemacht, da ist auch um diese Gesinnung gegangen. Aber wir sehen, wenn es dann drauf ankommt, wenn es wirklich hart auf hart geht, dann sind auch wir Christen nicht davor gefeit, dass es wieder um uns selber geht, um unsere Interessen, um unsere Kinder, um unser Fleisch und Blut, egal was, um unser Haus, um unsere Existenz. Wenn es hart auf hart geht, müssen wir das zur Kenntnis nehmen, dass doch das eigene Hemd wieder das nächste ist. Dass wir doch Unrecht nicht ertragen können, zum Beispiel. Oder wie Paulus sagt, ihr schleift euch gegenseitig vor die weltlichen Richter. Ja, wollt ihr euch denn nicht lieber übervorteilen lassen? Wollt ihr nicht lieber Ungerechtigkeit ertragen, als dass ihr als Christen miteinander vor Gericht streitet? Also wir denken, ja, ist ja Wahnsinn, nicht? Wie kann denn sowas sein? Die zahlen sich da vor einen Richter gegenseitig hin. Wir sind nicht weit weg davon. So wie wir nicht im Geist leben, kommt das Fleisch. Und das kann noch so fromm sein. Das Fleisch ist egoistisch. Das Fleisch denkt nur an den eigenen Vorteil. Das ist beinhart so. Und wir sehen das, so wie wir unter Druck sind, so wie wir irgendwie abgleiten, uns gehen lassen, kommt einfach das Negative wieder hervor. Und da möchte ich euch ermutigen, dass wir wieder wirklich uns das vor Augen halten, was echte Liebe eigentlich ist. Ja, also wenn es hart auf hart geht, handeln wir wieder wie der natürliche Mensch. Und Jesus ist genau deshalb angegriffen worden, weil er anders war. Er hat sich mit den Zöllner und Huren zusammengesetzt, die verachtet waren, die Rechtschaffenen haben die Nasen nach oben gezogen. Und haben gesagt, ja, was ist denn das für einer? Als Beispiel nur. Und das ist immer so, die auch in frommen Gefilden haben wir immer dieses Problem auch der Rechtschaffenheit oder anders das Recht des Pharisäertums, und das kann ich wirklich sagen, ist immer wieder das Problem, dass wir das Herz verlieren für die Verlorenen, dass wir vergessen, dass wir zu allem fähig sind, dass wir nur gerettete Sünder sind. Und die Gemeinden, wo was weitergeht, wo Menschen auch zum Glauben kommen, wo wirklich Wachstum ist, auch nach innen, nach außen, nach innen, es ist oft wirklich eine harte, sich in Goldspruch, wie schwer es sich dann auch mit Bekehrungen und so. Also das geht nicht immer nur nach außen, sondern auch Wachstum nach innen. Ja, wo das ist, da ist auch dieser Geist der Liebe zu spüren. Da fühlen sich Menschen wohl, wenn sie hereinkommen, sie fühlen sich angenommen. Ich weiß es von einem Flüchtlingsehepaar vor vielen Jahren, und die haben eine Gemeinde besucht, ich sage jetzt nicht wo, und die sitzen dann ganz hinten im letzten Bankerl, und sie haben gesagt, das war für sie total enttäuschend, sie sind geflohen aus dem Osten, und endlich haben sie den Glauben frei ausleben können, kommen dann in der Gemeinde und sitzen dann ganz hinten, und kein Mensch hat sich für sie interessiert. Das war eigentlich für sie was völlig Undenkbares. Weil sie gesagt haben, wir sind jetzt da in Österreich, sie haben damals noch geglaubt, praktisch alle sind Christen bei uns im Land, also weil sie das nicht gewusst haben, bis da, das war noch von Bulgarien außer, wo es noch komplett unter Kommunisten war, und haben naive Vorstellungen gehabt, aber das waren sie nicht gewohnt. Es hat sich einfach keiner interessiert, keiner ist hingegangen. Wie geht's da? Was ist los mit euch? Und kommt's mit zum Essen, erzählt's uns. Also, und das muss ich sagen, auch die Aufbruchsphase, wie wir es in Riede erlebt haben, wo viele Menschen sich bekehrt haben, das war eigentlich genau das, wo wir wie eine Familie waren. Da hat es offene Kreise gegeben, da sind Leute gekommen, die haben einen Plätzchen reingeritt. Und wurscht war's, weil sie wiedergekommen sind und irgendwann, sind sie entweder weggekommen oder sie sind zum Herrn gekommen, aber es war einfach das Herz da für sie. Oder heuer war ich schon, habe ich vielleicht schon erzählt, in München in einer Gemeinde predigen, und das war so wie zu meiner Studentenzeit in Salzburg, verschiedenste Nationen, alles bumm voll, der eine ist noch gar nicht bekehrt, weil ich dann geredet habe mit dem, wie lange ich jetzt schon bekehrt ist, er hat gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich bekehrt bin oder nicht, aber mir taugt es einfach da. Nicht? Hat er gesagt, gell? und das ganz klare Wort gepredigt worden, aber ich habe gesagt, mir taugt es einfach da bei den Leuten, super ist da. Und dann kamen schon wieder welche und sagen, hey, die Bekehrung ist ja nur für Gläubige und müssen da das Reinerhalten und so. Ja, vor lauter Reinerhalten kommt dann keiner mehr irgendwann. Das ist das Problem. Also das muss man wirklich sagen, und man sieht einfach da eine Dynamik, glaube ich, wenn ich da jetzt in einem Jahr wiederkomme, ist es noch voller und sind wieder Neue dabei. Also all das hängt ab auch wirklich von der Liebe, von der Atmosphäre, die in einer Gemeinde herrscht. Und gerade dann, wenn wir in die Jahre kommen, das wissen alle, die lang verheiratet sind, dann kommt es irgendwann einmal in einen Hänger rein, das ganze Gespiel, sage ich es einmal so. Und das darf auch sein und soll auch sein, weil man genau durch diese Krisenzeiten ja dann wieder wachsen zur höherer Ebene. Aber so kann es auch einer Gemeinde genauso gehen. Dass es auf einmal irgendwo so ausläuft, dass auf einmal die Freude nicht mehr so spürbar ist, dass man irgendwo, sagen wir es jetzt einmal so, in einer Krise kommt oder manche in einer Krise drinnen sind. Und da ist irrsinnig wichtig, dass wir wieder zurückfinden zur Liebe zum Herrn, zur ersten Liebe, aber auch das zur ganz praktischen Liebe. Ja, wir sehen da, die ersten drei Verse zeigen uns die Bedeutung der Liebe. Dann sehen wir die Beschaffenheit der Liebe und die Beständigkeit, die ewige Beständigkeit der Liebe. Und das ist so wichtig. Also das ist jetzt kein Blabla. Also wie es uns oft die Ungläubigen vorwerfen, wir dürfen ja nur reden und ja, schöne Worte, das ist rosarote Brille, was das Leben ist woanders, nicht? Aber probieren wir es. Diese einfachen Dinge, die wir heute da hören, umzusetzen im Alltag, da wird sich vieles ändern. Kann ich euch sagen. Wird sich vieles ändern. Ja, die Bedeutung der Liebe. Da haben wir die Menschen, die wahnsinnig gut drauf sind, die reden in Sprachen und der Engel sogar. Und er sagt, ja, wenn der keine Liebe hat, dann ist das, kann er sich sparen. Braucht man nicht. Das sind andere, die alle Erkenntnis haben und Redevollmacht, super geschult, ausgebildet, aber nicht wirklich von der Liebe getragen sind. sagt der Paulus, das ist nichts. Und dann sind Dritte, die alles geben, praktische Aufopferung, vielleicht sogar ein bisschen fanatisch. Und er sagt, ja, wenn sie keine Liebe haben, so nützt es mir nichts. Und das ist so ganz wichtig auch, dass wir sehen, der richtige Dienst beginnt eigentlich aus einem Herzen heraus, das mit dem Herrn verbunden ist, wo wirklich der Heilige Geist am Ruder ist. Und da kann ich nicht genug betonen, diese Liebe haben wir ja nicht in uns selber. Alles das, was der Paulus sagt, ist das Gegenteil von dem, was uns angeboren ist. Die Frage ist dann, wie kommen wir da hin zu dem? Die Frage ist, müssen wir perfekt sein, damit wir dienen können oder damit wir in der Liebe leben können? Müssen wir perfekt sein, auch zum Beispiel zum Predigen heraus? Ein Bruder schreibt mir, ob ich das vielleicht eh schon erzählt oder auch nicht, sagt, er ist so enttäuscht von mir, weil, also Kritik kommt ja dauernd daher, er ist so enttäuscht, weil einfach das, was ich predige und das, was ich lebe, total auseinandergelaufen. Und ich habe ihm zurückgeschrieben, ich bin auch enttäuscht von mir. Bin immer enttäuscht von mir selber. Weil wenn ich sehe, praktisch, was der Herr sagt und wie wir letztlich oft wirklich sind, dann ist das enttäuschend. Und wenn ich ihn näher kennenlerne, bin ich auch enttäuscht. Und die und die und den müssen wir perfekt sein, bevor wir dem Herrn dienen können. Gar nicht. Wir fangen einfach an, das Richtige zu tun. Schauen wir jetzt einfach einmal, weil sonst könnt ihr gar nicht da den Predigtdienst machen. Ich kann nicht immer warten, bis alles passt. Es wird nie alles passen. Wir sehen, wie Paulus sagt, unser Leben, also unsere Erkenntnis ist Stückwerk und unser Leben ist irgendwo ein Stückwerk. Aber wir müssen da anpacken, wo Gott uns haben will. Die Liebe ist langmütig. So, und jetzt gehen wir einfach da mal durch und schauen wir. Und damit so ein wenig aufmerksam seid, frage ich euch jetzt einmal. Heute machen wir es einmal ganz anders. Ganz kurz, ne? Was ist Langmut? Zack, 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 schnelle Antworten. Das, was euch einfällt. Die Liebe ist langmütig.
Geduldig.
Genau. Geduldig. Das heißt, sie kann einmal über was hinwegschauen, oder? Das ist eigentlich da der springende Punkt. Dass wir uns nicht mit den Schwächen aufhalten, das ist jetzt sozusagen die Messlatte, das Ideal, was wir haben. Und das brauchen wir, das Ideal. Also wenn wir kein Vorbild haben, kein Ziel, wo wir uns hin entwickeln sollen, dann haben wir eben nichts. Und das ist eben eine so eine Sache, dass wir nicht eben die Finger in die Schwachpunkte hineinhalten, sondern diese Schwachpunkte aushalten, stehen lassen können. Das nächste, die Liebe ist gütig. Was ist das? Wie?
Gnädig,
ja. Okay.
Barmherzig.
Ja. Halt euch noch was ein dazu.
Verzeihen.
Verzeihen, ja. Oft denkt man so an die Großeltern, denke ich da sofort, die viel gütiger waren wie meine Eltern. Da hat es gleich mehr nicht gegeben. Und die Großeltern waren einfach langmütiger und gütiger mit mir. Gell? Also im Grunde eigentlich dasselbe, nur eigentlich auch vielleicht in die Richtung, dass man auch aktiv was Gutes tut. Die Langmut fängt Negatives auf vom anderen und der Gütige gibt einfach Gutes. Das ist so, sind so zwei Seiten, glaube ich, die eigentlich dasselbe aussagen, nur verschiedene Seiten der Medaillen. Und das ist auch so ein ganz wichtiger Gedanke, auch, dass man, wenn wir jetzt wieder bei der Ehe sind, dass wir sehen, ich kann nur von dem ausgehen, dass ich letztendlich bereit bin, hinwegzusehen über die Schwächen des anderen und zuzugehen und das Gute zu geben. Sie neidet nicht. Ja, gibt es denn unter uns Christen Neid? Unmöglich, gell? Gibt es unter uns Christen Konkurrenzdenken? Na, sicher nicht. Ach ja, du sollst nicht begehren. Da gibt es ein eigenes Gebot von den 10. Das heißt schon mal, du sollst nicht begehren, dann die ganze Latte an Dingen, die man nicht begehren sind. Aber der springende Punkt ist, du sollst nicht begehren. Das ist unser Herz da drinnen. Nicht? Das ist ganz wichtig, glaube ich. Dass man auch, also ich merke oft, unter Männern herrscht trotz allem auch ein geistliches Konkurrenzdenken dort und da. Ja, ist mir wirklich irgendwo, das Träume sagen, ich habe viele Nachteile, aber das ist mir wirklich fremd. Also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, muss ich sagen, wenn es sowas gibt. Ich weiß das von einem Man dachte, warum ist denn der so komisch zu mir? Und irgendwann hat er gesagt, Es ist immer darum gegangen, wer der Bessere von uns ist, oder ein Deutscher war es. Und dann habe ich gesagt, du, ich weiß nicht, von was du redest. Was ist der Bessere im Reich Gottes? Der ist so und der ist so, und der Herr verwendet jeden auf sein Ort in dem Maß, der sich ihm zuteilt. Also das war mir eigentlich, war ich schon schockiert, dass wer das so offen sagt, es geht darum, wer der Bessere von uns ist. Da sehen wir wieder, wie diese Veranlagungen hereinflutschen auf geistliche Art und Weise unter uns Gläubige. Ich glaube, das ist irrsinnig schön, wenn wir reifere Geschwister kennenlernen, die uns viel zu sagen haben, die Gott mehr gebraucht als wir uns selber. Das ist was wirklich, also was mich ermutigt, muss ich sagen. Ich habe euch übrigens heute was mitgebracht, werde ich dann noch, das ist so einer, den Gott tausendmal mehr als wie mich gebraucht hat, und ich freue mich total über den Dienst, den ich heute noch genießen darf, auch wenn er schon gestorben ist. Sie tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf. Das ist auch, glaube ich, ganz wichtig. Stolz und Selbsteingenommenheit ist, also welche Motive haben wir hinter dem, was wir tun, was wir auch für andere tun. Das ist ganz wichtig, wo Gott uns in das hineinführt, dass wir wirklich lernen, aus der Agape-Liebe heraus zu handeln. Ja, das geht dann so weiter. Sie benimmt sich nicht unanständig. Da sind wir auch wieder in dem Graubereich. Und vor allem dann, wenn andere eventuell Anstoß nehmen könnten. Also als Beispiel nur, ein guter Freund von mir ist ein sehr verwendeter Prediger unter den Russlanddeutschen. Und das sind ja ganz anders Kaliber, diese Gemeinden, als wie zum Beispiel unsere Gemeinde in Ried oder auch da. Es sind von uns aus gesehen sehr, ja, sagen wir mal, streng. Ich möchte jetzt nicht das Wort gesetzlich wieder gebrauchen, aber sehr streng, allein schon in der Kleidung und wie alles ablaufen muss, und die Frisur sogar wird und so weiter. Und da bewegt er sich in diesen und hat dort einen sehr gesegneten Dienst. Nur wenn es dort als Prediger so ein Glas Wein trinkst, katastrophal, es geht überhaupt nicht. Also die Geschwister nehmen Anstoß. Jetzt ist die Frage, was ist wichtiger, das Recht aufs Glas Wein, wie es haben wir, oder das, dass wir Geschwister, die Anstoß nehmen, dran nicht Anstoß sind. Und das hat mir der Thomas Niederseher, der hat bei uns gewohnt und hat einige Vorträge gehalten, und der dient in Tansania, wo sehr viele Christen trotzdem sind, und da macht er einen Lehrdienst. Und er sagt, du kommst in das Dorf, und wenn die Männer, also von der Witterung her, da gibt es Monate, wo sie nicht wirklich Arbeit haben. Und das Einzige, was sie tun, ist, dass sie saufen. Sinnlos saufen und Unzucht treiben. Mitten am Ort. Und wenn sie dann dort wer bekehrt von den Christen, also wenn sie wer bekehrt, dann ist das Erste, was er tut, sofort keinen Tropfen Alkohol mehr. Gell? Wenn jetzt dann der gute österreichische Missionar da hinkommt und hat sein Stiegelbier mit, das war eine Katastrophe.